herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Freitagabend, Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Bei wenigen Namen hat man sofort ein Gesicht vor Augen. Bei ihr schon. Sie hat große Rollen gespielt und spielt sie weiterhin. Sie beeindruckt nebenbei auf der Bühne mit einer saalfüllenden Präsenz. Und das, obwohl sie eigentlich mal Malerin werden wollte. Susanne von Borjody. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa, liebe Susanne.
Dankeschön.
Susanne, wenn ich an deine musikalische Lesung durch die Blume gesagt denke, über die wir auch gleich noch sprechen werden, frage ich mich, bist du jetzt, wo der Frühling kommt und du hier in Hamburg bist heute, bist du auch so aufblühend wie der Frühling, wie die Blumen gerade?
Sag du es mir.
Ja. Stell dir mal vor, sag mal was, und was für eine Situation bringst du mich hier?
Ja, aber es ist doch toll, überall, also die, alle Bäume sagen, ich will raus, ich will raus, ich will. Und die Blümchen, und ihr habt so einen schönen Magnolienbaum auf dem Geländer.
Ja, im Hinterhof, ja, genau.
Ja, wunderschön.
Also, Blumen geben Farbe ins Leben und der Frühling, Winter ist so manchmal so, ich bin immer froh, das Jahr geht los, wenn es dann so März, April wird und Heuschnupfen ein bisschen kommt, dann weiß ich, es ist Frühling. Ne? Bist du jemand, die im eigenen Garten in München auch ein bisschen was macht?
Also, wir haben einen großen Balkon, Terrasse, Balkon, keinen Garten. Aber wir haben im Süden einen Garten, also in Spanien. Und da bin ich schon sehr am Wursteln und Machen und Tun und Umgraben und freue mich, wenn es blüht und wächst und gedeiht.
Ich habe mal gelesen, dass du als Kräuter, ich meine, Kräuterhexe ist natürlich jetzt der falsche Ausdruck, als Kräuterfee, dich auch selber gerne bezeichnest gelegentlich.
Ja, ich finde ja nicht, dass es Unkraut gibt. Es ist ja alles für irgendwas gut. Und sei es nur für die Bienchen, die da angeflogen kommen. Und ich koche gerne und da sind Kräuter auch recht wichtig für den Geschmack.
Jetzt erklär uns auf. Flower Tales, das ist eine Lesung, die du hältst. Du bist auf Tour mit dieser Lesung und bist zum Beispiel in Hamburg, jetzt kommenden Montag, 19.30 Uhr, im Ernst-Deutsch-Theater.
Am 14., ja,
Montag. So, am Montag. Und jetzt, das sind Gedichte von Peter Paul Althaus aus Münster. Den wenigsten Menschen wird Peter Paul Althaus etwas sagen.
Ja, wer Peter Paul Althaus ist in Münster geboren, wie du schon gesagt hast. Meine Mutter hat ihn kennengelernt seinerzeit, als sie an den Kammerspielen angefangen hat. In München. Er hat den Ersten Weltkrieg eigentlich aus Jux und Tollerei ist er ihm beigetreten, hat damals schon angefangen zu dichten, hat unglaublich viele Stationen, viele Sachen gemacht in seinem Leben, hat Tartuffe aus dem Französischen übersetzt, also viele Sachen aus dem Französischen, aus dem Englischen übersetzt, war am Radiosenderintendant in Berlin, hat geschrieben, das Vierte Reich, und das Albert Einstein gewidmet, was Herrn Goebbels nicht gefallen hat.
So.
Der wollte ihn gleich einkassieren. Dann hat er sich freiwillig zum Zweiten Weltkrieg gemeldet, war da bei den Versorgungstruppen, hat es mehr oder minder unversehrt, also durchaus ein paar Sachen hat er schon gehabt, überlebt, ist dann erneut nach München und in München geblieben. München wurde seine Wahlheimat. Er ist begraben in München. Es gibt eine Peter-Paul-Althaus-Straße in München. Theodor Heuss, der Bundespräsident, hat zu seinem 70. glaube ich, eine Laudatio gehalten, in der es heißt, also selbst wenn Morgenstern nicht existiert hätte und Ringelnatz hätte er genauso gedichtet, wie er gedichtet hat. Sein Hauptwerk ist Aus der Traumstadt Gedicht. Und dann hat er viele kleine andere Geschichten noch geschrieben. Es gibt ein kleines viereckiges Büchlein, das heißt Dr. Enzian. Daraus ist auch einiges bei der Lesung am Montag um 19.30 Uhr im Ernst-Deutsch-Theater. Und dann eben auch Flower Tales, Lass Blumen sprechen, durch die Blume gesagt.
Und das ist so, wenn ich da kurz mal nachhaken darf, das ist so feinsinnig, hintersinnig, mit so einem Wie soll man das sagen? Also es ist schon sehr lustig.
Es ist lustig und es hat trotzdem, er sagt auch selber, er kann machen, was er will. Irgendwie kommt durch in jedes Gedicht ein tieferer Sinn hinein. Und ihm ist nichts fremd, nichts Menschliches, nichts Blumiges, nichts Steiniges, kein Bandwurm, keine sanften Irren aus der Traumstadt, kein Lächeln. Alles hat eine Seele, es ist ganz besonders.
Du machst uns neugierig und deswegen wollen wir natürlich mal ein kurzes Gedicht hören. Du hast uns ein kurzes Gedicht mitgebracht, was eben auch Teil der Lesung ist. Und deswegen sind übrigens auch die Blumen hier natürlich. Ne? Jetzt geht es übrigens um das Gänseblümchen.
Genau. Ich war ein Gänseblümchen in einem Bukett, das ein Kind, geführt von seinem runzeligen Mümchen, der englischen Königin Elisabeth an deren Geburtstag überreichen sollte. Wie es der Zufall nun wollte, stand als Wache vor dem Buckingham-Palast am Tor ein Reiter auf seinem Pferd vom Gardekorps. Und das Pferd schnappte den ganzen Strauß. Und wir Blumen kamen allesamt abhanden und verschwanden und kamen erst später wieder heraus. Ich spreche jetzt als, aber sprechen wir nicht darüber. Früher duftete ich nicht, jetzt dufte ich. Früher war ich mir lieber. So ist halt, also ob das herrlich jetzt nun ein Hahnenfuß ist oder eine Distel, die darauf wartet, dass sich jemand auf sie setzt. So, oder die Dahlie, die als Blumengeist spricht und sauer ist auf Amalie, die vergessen hat, sie zu gießen.
Ja.
Komm bald, Amalie, ich schicke dir für deine Versündigung eine sanfte Lungenentzündigung. Oder ein Lächeln, das mitten in der Traumstadt stehen geblieben ist und keiner weiß, wem es gegolten noch gehört. Es ist eine sehr, sehr besondere, wunderbare Lesung und ich freue mich, dass diese sehr bekannte, legendäre Dichter nun wieder...
Ja, mal wieder rausgeholt. Also ich meine, solche Werke, das ist doch so Blumen, so zu beschreiben, so lebendig werden zu lassen, auf so eine menschliche Art und mithin. Toll. Also ich sag's nochmal, Ernst-Deutsch-Theater, Hamburg, Montag, 19.30 Uhr. Du auf der Bühne mit Peter-Paul Althaus. Und Musik ist auch dabei.
Ja. Ne?
Gibt es etwas, neben der schauspielerischen Leistung, gibt es etwas, wodurch dich deine Mutter geprägt hat?
Wir haben eine ganz ähnliche Stimme, aber meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter hatte die auch, hatte den Vorteil, dass man sich am Telefon verleugnen konnte. Man sagt, die Susanne ist gerade nicht da oder ich oder meine Mutter oder so. Eine große Tierliebe, die uns auszeichnet, alle drei Frauen. Meine Großmutter hat zum Beispiel meine Nuckel in kochendes Wasser geschmissen, damit die Bakterien nicht so leiden müssen. was noch? Ja, meine Mutter hat gesagt, Orden sind schön und gut, aber es kommt auf das Herz an, was drunter schlägt. Sehr wichtig. Und ja, meine Mutter war ein mutiger Angsthase. Sie hat sich immer allem gestellt. Ganz so mutig wie meine Mutter bin ich nicht. Aber ja, schön, dass ihr meine Mutter da auch noch mal vor die Kamera geholt habt.
Wie selbstverständlich war es für dich?
Und meinen Vater.
Und den Vater. Wie selbstverständlich war es für dich, so am Filmset, neben der Theaterbühne, auf der Theaterbühne aufzuwachsen?
Ich wollte den Beruf nie ergreifen. Also das
weil du ja schon so viel gesehen hattest auch.
Ja,
ne?
Noch so eine Verrückte. Ach ne, bitte. Ja. Aber natürlich, es ist bezeichnend, habe ich auch schon öfter gesagt, wie heißt das? In der Jugend ist man monoton, im Alter wiederholt man sich. Jetzt bin ich auch schon im Alter. Viele Kinder ergreifen die den ähnlichen Beruf wie die Eltern. Und so ist es bei mir auch gewesen. Meine Mutter und mein Vater haben beide gesagt, obwohl sie sich getrennt haben, als ich 4 war, unabhängig voneinander, die Tür kann ich dir zeigen. Durchgehen musst du alleine. Und natürlich weiß ich dadurch, dass ich am Set oder im Theater mit groß geworden bin, dass überall nur mit, wie sagt man so blöd, Wasser gekocht wird. Ja. Und das als solches erleichtert viel, macht es normaler. Und meine Mutter hat auch gesagt, Kritik üben muss man können. Wenn du sagst, das gefällt mir nicht, sag mir warum. Und am besten noch einen Lösungsvorschlag. Auch wenn dir was gefällt, sag mir, was dir gefällt. Das schärft den Blick aufs Wesentliche. Und jetzt komme ich auf den Leitspruch unserer Familie. Hauptsache ist, dass die Hauptsache immer die Hauptsache bleibt. Dafür muss man aber erst mal wissen, was die Hauptsache ist. Ja.
Das ist aber schön. Da kann jeder mal so seine eigenen Gedanken machen, was so die Hauptsache des Lebens ist. Dein Vater, das haben wir eben auch gesehen, hatte euch ja relativ früh verlassen, da warst du noch sehr jung. Wann hast du angefangen, ihm das zu verzeihen, obwohl das vielleicht auch ein zu großes Wort ist, oder dann nicht mehr böse zu sein?
Ja, das stimmt schon. Es hat lange gedauert zu begreifen, dass ich habe ihn kaum Papi genannt. Wir haben beide nach einem Weg gesucht, wie man miteinander umgeht, weil ich sauer war, dass er mich verlassen hat. Da musste ich aber erst 40 werden, bis ich begriffen habe, ach, daran liegt das. Naja. Sag mal, du könntest mir doch jetzt mal sagen, ich habe nicht dich verlassen, sondern deine Mutter. Ja, das weißt du doch. Ja, ich muss es aber hören. Ach ja, ich habe nicht dich verlassen, sondern deine Mutter. Er sagt, du bist doch ein guter Schauspieler, kannst du das nicht ein bisschen glaubwürdiger sagen? Ich sage, ja, also ich habe nicht dich verlassen. Ich sage, ich habe dir immer noch nicht geglaubt. Ich habe nicht dich verlassen, sondern deine Mutter, mein Herz. Ich sage, gut, jetzt hat die gute liebe Seele Ruhe. Dann wurde das wieder zum Papi, sonst war es Brother John, habe ich ihn genannt.
Ist auch sehr schön, dass sie denn in Mein Eidbauer 2012, hast du ihn ja noch mal reingeholt?
Über den guten Sepp Filzmeier. Ja. Oh, mei, alle schwirren um uns herum. Und ich habe gesagt, es wäre so schön, er hat sich das gewünscht. Ich habe es mir auch gewünscht. Und dann hat der Sepp gesagt, das machen wir. Nein, aber wir haben jetzt keine große Rolle. Wenn er das machen will, kann er es ja machen. Das ist übrigens auch bei Flower Tales. Die kommen ja überall woanders her. Also das Theaterstück, also die, was der Peter Paul Althaus geschrieben hat, durch die Blume. Das eine ist ein Flieder im Dirndl. Und dann gibt es die Geranien, die auf einer Terrasse.
Nein,
die ist in Berlin und ist, ja, die ist ganz traurig. Also es sind dann durchaus der eine oder andere Dialekt. Ich hoffe, er gelingt mir.
So, die Probe war schon sehr gut, das muss ich sagen. Ja. Musik übrigens am Theater. Hm? Musik im Theater gibt es oft, ist wichtig. Gelegentlich vergisst man, darauf zu achten. Vielleicht beim nächsten Mal. Denn Dorothea Foscherau zeigt Ihnen, wie aufwendig das mit der Musik im Theater sein kann.
Proben für Romeo und Julia am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Doch nicht nur auf der Bühne wird einstudiert und getüftelt, sondern auch hier im Zuschauerraum. Höchste Konzentration beim Regisseur und auch bei Henrik Demker.
Willkommen, Leute!
Er macht die Musik, die im Stück vorkommt.
Musik kann wahnsinnig viel. Allein dadurch, dass sie Musik ist, löst sie in Menschen Emotionen aus und hilft total, Stimmungen zu transportieren.
Willkommen, das ganze Stück ist voller italienischer Musikzitate. In dieser Szene Verdi. Eigentlich klingt das so. Henrik Demker hat die Arie am Computer nachgebaut und so den Gesang entfernt, damit den Schauspielenden beim Sprechen nicht dazwischen gesungen wird.
Ich finde es immer eher traurig, wenn ich einfach nur einen Song abspiele und nicht sozusagen noch Hand angelegt habe.
Die Musik soll passend zu Kostüm und Bühnenbild moderner klingen als ein klassischer Dreivierteltakt. Ein waberner Klangteppich muss her. Und der Rhythmus braucht Wumms.
Ich habe den Kontrabass einfach mal ein bisschen dicker gemacht.
Das ist geil.
Das ist einfach auch eigentlich immer noch so Klassik-Kontext, aber der Kontrabass ist halt jetzt ziemlich dick.
Er ist nicht nur mein Musiker, er ist auch mein guter Geist, Freund und Mutzusprecher. Und hatten wir jetzt gestern eine Szene geprobt und drehte mich nur um und meinte, Zikaden. Und er wusste sofort und hat er Zikaden angemacht. Und auf einmal war es 20 Grad wärmer auf der Bühne und man war im italienischen Sommer.
Henrik Demker ist nämlich nicht nur für die Musik zuständig, sondern auch für alle Geräusche im Stück. Für die berühmte Balkonszene zwischen Romeo und Julia, bei der Nachtigall und Lerche eine wichtige Rolle spielen, schneidet der 40-Jährige das Soundbett.
Dafür habe ich von einer tollen Hobby-Ornithologinnen-Seite Vogelgeräusche, also echte italienische Nachtigallen und Lerchen besorgt und mischt die so ein bisschen zusammen. Dass die Vögel jetzt wirklich aus Italien sind, weiß niemand und das interessiert auch keinen. Aber ich weiß das und mir macht das dann Spaß.
Spaß macht ihm in der Musik so einiges. Er spielt in 4 Bands, komponiert, textet, kann Gitarre und Bass. Aber Theatermusik macht er von allem am liebsten.
Mir wird sehr schnell langweilig und ich habe bei Theatermusik bisher zum Glück sehr viel die Möglichkeit gehabt, ganz verrückte Dinge zu machen.
Zurück im Theater. Beim sogenannten Field Recording nimmt Henrik Demker Geräusche auf. Aus dem klingenden Degen soll später am Computer der Beat für eine Partyszene werden.
Magst du ihn noch einmal rausziehen und dann danach stehen lassen? Geil. Dankeschön.
Die Aufnahmen gehen jetzt in die Nachbearbeitung und verleihen dem Stück später eine persönliche Note.
Das ist dann auch eine Art von Theatermagie irgendwie, die sich für mich da erzeugt, diesen Raum mit Dingen zu füllen, also mit meinen Ideen zu füllen, mit Musik zu füllen, ist einfach ein absoluter Traum.
Wer den Degenbeats nachhorchen und auch alle anderen Geräusche und Musiken von Henrik Demker hören will, Romeo und Julia stehen noch bis 25. April im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg auf der Bühne.
Wir haben es gerade gesagt, auch Ernst-Deutsch-Theater, ja. Menschenskinders. Aber wir haben noch mehr im Angebot, nämlich Nordheim haben wir auch noch. Schon am Sonntag bist du nicht in Nordheim auf der Bühne. Gemeinsam, wo wir gerade von der Musik kommen, gemeinsam mit Bass und Piano. Mhm. Du liest Heinrich Heine.
Ja, so einen aufregenden Heine. Also das Ganze konzentriert sich eigentlich auf Heines Beziehung zu seiner Mutter. Also wenn ich an Deutschland denke in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.
Genau.
Das bezieht sich bei ihm auf sein Mütterlein, das er seit 12 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und das ist auch sehr jazzig, diese ganze Geschichte. Man glaubt kaum, dass Heine und Jazz zusammengeht, aber macht Spaß, ist spannend und ich freue mich auf viele Besucher hoffentlich auch in Nordheim.
Und ich finde es vor allen Dingen spannend, Heinrich denn mal auch so in dem aktuellen Kontext zu hören.
Ja.
Da geht ja bei jedem noch mal so der Gedankenapparat ein bisschen an.
Ja, ich weiß nicht, wer das alles noch weiß, dass dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man später auch die Menschen, ist von Heinrich Heine.
Mhm.
Ja, befreundet war mal mit Marx. Also ein Rebell, ein sehnsüchtiger Mensch, der seinen Tod zum Beispiel publik gemacht hat, ans Feuilleton gegangen ist, die Leute mit hat leben lassen, erleben lassen. Jemand, der wahnsinnig viel umgezogen ist, der lustig und lustvoll und manchmal auch ein bisschen sentimental war. Naja, sentimental nicht so. Gerechtigkeitsliebend.
Ja.
Und spannend. Es gibt unglaublich viele Texte.
Sag mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, ob es nun Althaus ist, ob es nun Heine ist?
Ich gehe
auf eine Lesetour. Ich suche mir die Bühnen und gehe auf eine Tour.
Meine Mutter hat das schon viel gemacht.
Mhm.
Mit meiner Mutter zusammen hatte ich auch Mascha Kaleko, auch am Ernst-Deutsch-Theater, wie jetzt am Montag. Ja, ich mag den direkten Kontakt zum Publikum. Und ich bin mein eigener Regisseur. Und mit Musik, damit auch das Publikum ein bisschen nachdenken kann über das Gehörte, mitdenken kann, mitatmen kann. Also so ein Theater ist ja ein unmittelbarer Ort. Das ist immer Premiere, weil es immer anders ist, je nachdem, wer unten sitzt, wer einem zuhört. Wenn lacht jemand, der steckt an, oder jemand schnieft und die anderen konzentrieren sich mehr, oder was weiß ich, ich verschluck mich und muss husten, wie die Heckenrose durch die Blume, die an der Autobahnausfahrt steht. Also Theater ist, glaube ich, die Antwort auf KI.
Das ist ein interessanter Vergleich, ja. KI könnte denn so, ohne das schlecht machen zu wollen, so Streaming-Anbieter sein, ne? Die man so im Internet so sich Filme auf Abruf oder Serien auf Abruf, und Theater ist denn das Echte, das sind echte Menschen.
Ja, man ist miteinander. Also wenn du ins Theater gehst und ich auf der Bühne stehe oder umgekehrt.
Dann erleben wir was zusammen.
Ja, es ist gemeinsame Zeit, und das rührt mich auch, dass die Menschen, die ins Theater gehen, ihre Zeit mit mir und Herrn Althaus verbringen, zum Beispiel.
Oder Herrn Heine
verbringen. Das ist was Besonderes. Es ist ein Geschenk, und ich gebe das Geschenk gerne zurück, und ich hoffe, es gefällt den Leuten.
Gerade erst gestern haben wir hier auf dem roten Sofa über die Künstlerregion, es war vorgestern, über die Künstlerregion Wendland gesprochen. Andreas Moll hat jetzt eine ganze Künstlerfamilie im Wendland getroffen.
Zweiter Frühling für das Sägewerk Herbsthausen. Diese Künstlerinnen und Künstler wollen die Industrieruine im Wendland wiederbeleben.
Seitdem ich professioneller Künstler bin, habe ich immer gerne gebaut, habe mich mit alten Gemäuern und Gebäuden beschäftigt.
Der eigentliche Traum ist ja, nicht so alleine zu sein immer.
Seit einem Jahr sind wir hier nur am Rödeln und am Bauen. Dass ich ein Atelier habe, mein kleines hier, das ist neu für mich. Ich habe das ein Jahr lang nur auf der Baustelle verbracht.
Wir wünschen hier, dass ich und Camillo, auch die ganze Familie, dass wir hier auch eine Oase für Kunst- und kulturschaffende Leute zu bilden.
Wir sind die Familie Ritter Karstorf Zong. Wir haben drei verschiedene Nachnamen, sind trotzdem eine Künstlerfamilie.
Das mehr als 150 Jahre alte Sägewerk war lange ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Hier wurde Holz aus dem Gathoer Forst verarbeitet und über die nahe Elbe nach Hamburg transportiert. Die Maschinen des Werks sind noch da. Die Zeit hat sichtbar Spuren hinterlassen.
Diese Dampfmaschine hier hat früher alle Maschinen, die wir im Nachbarraum sehen, die Gattersägen, die Mühle drüben betrieben. Unter dem ganzen Boden laufen die Antriebswellen.
Heute treibt die Kunst die Familie an. Die vier haben hier Großes vor.
Ich finde es schön, einfach ein Erinnerungsstück, dass wir als eine Inspiration neues Leben einzufügen können.
Lauter Potenziale, die aus ihrem dann Röschenschlaf geweckt werden wollen.
Es ist ja auch nicht so, dass Künstler jetzt nur Bilder malen oder Objekte herstellen. Für mich gehört dazu, auch Visionen zu haben, was man mit Räumen machen kann, wie man die mit neuem Leben füllen kann.
Und so entstehen auf dem 2,5 Hektar großen Anwesen Ausstellungsräume und Ateliers.
Ich habe hier vom Bau, von der Baustelle, mir so ein paar Techniken für meine Kunst adaptiert. Ich male gerade die letzten 3 Jahre meine Bilder mit der Silikontube.
Seit 2022 sind sie vor Ort, arbeiten an der künftigen Künstlerkolonie Gathoo. Ein Kleinworpswede soll es mal werden. Ein Ort für Kunst, Handwerk, Bildung und Begegnung. Und ein Zuhause der Familie mit Campingplatz und Ferienwohnungen. Alle vier sind künstlerisch erfolgreich, mit eigenen Stilen, Techniken und Materialien. Shanxi und Camillo erfuhren vom historischen Herbsthausen per Insider-Tipp. Sie hatten in der Nähe in Wasentin gelebt und schon dort einen Kunstraum eröffnet, doch sie suchten etwas Größeres.
Und ich wusste, meine Eltern haben eine gewisse Schwäche Ruinen gegenüber. Da bin ich dann so mal angekrochen und habe versucht.
Lass uns mal gucken. Mal gucken.
Shanxi und Camillo sind bereits eingezogen, um das Kunstprojekt voranzubringen.
Wir wollen, dass unsere Künstlerfamilie größer wird, genau. und dass da nicht nur Familie, sondern auch ein paar Freunde dazu stoßen eines Tages.
Es gibt eine Sprüche hier, sagen immer, wenn Land, dann Wendland. Also.
Ein Leben im Wendland, zwischen alten Sägen und Visionen. Es gibt noch viel zu tun, aber schon im Mai soll der Kunstort zur kulturellen Landpartie laden.
Was für eine friedliche und sympathische Idylle im Wendland. Könntest du dich da wohlfühlen?
Innerhalb so einer Gemeinschaft, ja. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob ich noch so viel umziehen möchte.
Ja, ja gut, das ist natürlich ein anderes Thema.
Aber ja, das macht total an. Also so viele verschiedene Arten, ja. Kreativ zu sein, wie wunderbar.
Was könnte ein Anstoß sein, dass du dich wieder an ein neues Bild heranmachst?
Ah. Die Muse, die mich küssen müsste. Mhm. Und ja, Zeit. Also da vergesse ich ja dann die Zeit. Ich habe, das hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt, jetzt lange nicht mehr.
Ja, wirklich. Deswegen frage ich, genau.
Ja, es gibt so ein paar unfertige Geschichten. Ideen, da gibt es viele, aber.
Wir haben hier mal, guck mal, wir haben ein paar deiner Werke, haben wir. Das hast du gemeinsam mit dem Fotografen Mirko Jörg Kellner rausgebracht. Das ist, was willst du mit deinen Werken sagen?
Also das ist eine gemeinschaftliche Produktion. Das sind von mir gemalte Bilder, wo Mirko, der ein wunderbarer Fotograf ist und auch, also meine ganzen Plakate zum Beispiel macht, jetzt auch für Montag für Flower Tales, ja. Durch die Blume oder den Heine oder so. Oder Frida Kahlo oder so.
Frida Kahlo war auch noch, genau. Ja.
Oder Paul Gauguin. Es gibt etliches. Und er sagte, ich muss um deine Bilder tanzen, lass uns gemeinschaftliche bildende Kinder machen. Und das sind diese Werke hier. Die sind alle nach Düften benannt, zum Beispiel.
Mhm. Ja, das Odeur. Ist, pass auf, ein Hauch von Wagemut, ein Duft von Wandlung.
Ja, das Wandlung ist meine in Anführungsstrichen gemalten Bilder.
Ja, ja.
Und deswegen ist dieser Titel ein Hauch von Wagemut. Also es ist zum Beispiel ein Bild, was ich total gerne mag. Wir haben auch zusammen ausgewählt, welche man gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Bilder. Ein paar kommen eben auch am Montag bei der Lesung vor, am Ernst-Deutsch-Theater. Und ja, was will ich mit den Bildern sagen? Es ist ein Kniefall vor der Natur.
Vor der Schönheit der Natur auch? Vor der
auch der Vergänglichkeit ja, und der Verwandlung. Aha. Also wer sagt, dass ein glattes Stück Stoff schöner ist als ein verkrumpeltes? Wer sagt, dass ein glattes Gesicht schöner ist als eins mit Falten? Wer ist das? Wer sagt, dass eine Pusteblume in ihrer Knospe, in der Gelbheit schöner ist, als wenn sie wegfliegt? Also diese Metamorphosen, die stattfinden, das hat mich interessiert innerhalb dieser Reihe zum Beispiel.
Schön, sehr spannendes Thema. Ostern, sprechen wir noch kurz drüber. Ostern rückt näher und da so ein Teig auch schon mal etwas länger ziehen kann oder sollte. Heute gibt es den Hefezopf von Sora Klepp.
Hallo zusammen. Bald ist Ostern und zu Ostern gibt es ja üblicherweise süße Hefekränze, Hefezöpfe, Hefegebäck in jeglicher Form. Und deswegen gibt es auch bei mir heute einen Hefekranz, aber einen ganz besonderen, nämlich mit einer richtig schönen, deftigen, rustikalen Füllung mit Blauschimmelkäse und Birnen und Walnüssen und ein bisschen Chili und das Ganze wird richtig würzig. Und jetzt fangen wir erstmal an mit einem kleinen 1x1 des Hefeteigs. Ich gebe Mehl und Salz in eine Schüssel. Jetzt kommt ein halber Würfel Hefe in lauwarme Milch. Dazu kommt ein Teelöffel Zucker. Das Ganze wird verrührt und kommt dann hier in die Mulde von unserem Mehl. Und das Ganze muss jetzt 10 Minuten ruhen. Jetzt kommt noch ein Ei dazu und einen Esslöffel Butter und dann wird das Ganze verrührt. Wichtig ist, dass man bei dem Teig wirklich die Knetzeit einhält. Der weiß ungefähr 10 Minuten in der Maschine und jetzt macht man dem so eine schöne, straffe Oberfläche. Jetzt haben wir diese schöne Kugel hier, die gehen wir zurück in die Schüssel. Der muss sich jetzt einmal verdoppeln, das dauert ungefähr eine Stunde und in der Zwischenzeit machen wir die Füllung. Wir geben jetzt Butter in einen Topf und wir machen ja eine richtig schön deftige, herzhafte Füllung. Also Knoblauch, Chiliflocken, der Rosmarin kommt da jetzt auch zu und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Honig. Das ist so eine Geruchs- und Geschmacksexplosion, genau das wollen wir. Der Teig ist jetzt so richtig schön aufgegangen. Ich habe den jetzt einfach nur aus der Schüssel rausgenommen. Ich werde den jetzt nicht nochmal kneten, sondern direkt ausrollen. Jetzt wird das einfach zu einem großen Rechteck gerollt. Mit einem Pinsel können wir jetzt unsere geschmolzene Butter, Chili, Honig, Rosmarin, Knoblauchfüllung auf dem Teig hier ausstreichen. Ich habe jetzt hier gewürfelte Birne. Die verteile ich jetzt hier auf dem Teig. So. Gehackte Walnüsse. Oh, Killer-Kombi. Ich habe jetzt hier einen kräftigen Blauschimmelkäse. Wer das lieber ein bisschen milder mag, der kann natürlich auch einen Ziegenkäse oder einen Feta oder sowas nehmen. Und jetzt rollen wir das einfach auf. Das ist ja jetzt erstmal noch kein Kranz. Der entsteht jetzt. Wir schneiden das jetzt einmal der Länge nach auf. So. Da wird jetzt gleich hier und da auch schon ein bisschen was rausfallen, das macht aber nichts. Und jetzt wickeln wir. Wir fangen hier unten an. Eins über das andere. Und jetzt müssen wir das Ganze noch einmal hier auf das Backblech hieven und dann wird der ganze Kranz noch mal ein bisschen schlafen gelegt. Eins, zwei, drei. Und dann stellen wir den in einen kalten Ofen, drehen dann die Temperatur hoch. Und je wärmer der Ofen wird, desto größer wird der Kranz, der geht quasi mit und am Ende ist er dann fertig gebacken. Und dann kriegt er noch eine kleine Aprikotur, also ein bisschen Glanz und dann können wir auch schon reinbeißen. Hefekranz mal anders, richtig deftig und ich muss sagen, das geht auch nicht nur zu Ostern, sondern eigentlich das ganze Jahr, super auch für eine Party zum Mitbringen. Eins kann ich euch garantieren, das wird schmecken. Also macht es nach, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
Ich möchte fast sagen, eine Glanzleistung. Auch wir waren begeistert von dem Übertrag des Hefezopfs auf das Blech.
Ja, ich hätte es ja auf dem Blech zusammengewürfelt, geflochten. Oder? Aber lecker, das mache ich
super.
Auch.
Super. So, Ostern ist gerettet.
Das mache ich auch, das probiere ich auch.
Ich möchte noch sagen, 24. April bist du zu sehen als Schauspielerin, dürfen wir nicht vergessen. Mord in Wien, du bist eine skurrile Gerichtsmedizinerin.
Ja, das ist wahr.
So, und jetzt haben wir aber noch ein kurzes Gedicht von Peter Paul Althaus, womit wir die Sendung auch beschließen möchten. Es ist schön, es ist cool. So.
Ich bin der stinkende Nieswurz. Deswegen, Sie werden mich verstehen und haben nichts dagegen, fasse ich mich dies kurz. Und ein wenig verlegen ziehe ich mich mit entschuldigendem Blick wieder zurück.
So, ich mag's gern. Wie hast du das mit dem Nieswurz jetzt gerade hingekriegt? Nieswurz.
Du musst nur einfach die Nase zuhalten.
Einfach die Nase, ach so.
So innerlich die Nase zu machen.
Ich habe das Gefühl, du hast das gelernt, was du da machst.
Komisch,
manchmal habe ich das Gefühl. Ich danke dir ganz herzlich, Susanne von Borgia, die heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Montag im Ernst-Deutsch-Theater, Sonntag in Nordheim und am 24. im Ersten. Mehr geht nicht.
Nee, mehr geht nicht.
Und morgen kommen zwei, die beiden sind ein unglaubliches, unschlagbares, sehr inniges Team, zumindest beruflich. Morgen kommen Jens Westphalen und Thoralf Grospitz, das sind beides Tierfilmer, die uns ganz tolle, spannende Aufnahmen mitbringen. Das Ganze morgen um 18.45 Uhr. So, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Wir sagen mit einem fröhlichen Blumengruß einen schönen Abend. Ciao und tschüss.
Tschüss.
Bis morgen. Tschüss.